Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
So, ich habe für mich beschlossen, ich kaufe mir auf Kreta ein Grundstück. Und das mache ich jetzt. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Kreta, werde mir da ein paar Grundstücke aussuchen und eins kaufen. Zack.
Jo, zack, das ist Entscheidungsfreude. Man setzt sich in den Flieger, guckt sich ein paar Grundstücke an und kauft es einfach. Und so einfach geht's? Mitnichten. Und weil es nicht so einfach ist, müssen wir näher darüber sprechen. Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, das Thema Kreta begleitet uns ja schon seit einiger Zeit. Und ich komme gerade von dem letzten Tiny House Kreta Meeting wieder zurück, wo ich natürlich mit einigen hochinteressierten Kandidaten aus Deutschland, übrigens auch aus Österreich, gesprochen habe. Wir haben uns ein paar interessanteste Grundstücke gerade im Südwesten im Großraum Paleochora angesehen und es hat natürlich wieder mal dazu geführt, dass einige sagten, ja, ich weiß nicht so recht und der nächste sagte, ja, kein Problem, ich fange sofort an. Also der Unterschied ist durchaus teilweise gewaltig. Aber um es gleich von vornherein vorwegzunehmen, es gab keinen, der einfach spontan sagte, ich mach das mal, ich gehe mal mit vollem Blindflug in das ganze System hinein. Und wenn dann doch jemand sich sogleich entschieden hat, ich kaufe jetzt ein Grundstück, dann lag das meistens daran, dass sie bereits internationale Erfahrungen hatten. Sei es, dass sie schon Grundstücke in Spanien, Portugal, Frankreich oder Italien hatten. Und dann haben sie natürlich schon gewisse Erfahrungswerte, dass es so spontan einfach mal hingehen, kaufen, nicht funktioniert. Und wer sich dann etwas zurückgehalten hat und nicht sofort sich entschieden hat, der hat durchaus recht gehabt, denn es sollte erstmal eine vernünftige fachliche Grundlage bestehen. Und das wollen wir heute besprechen. Und warum wir das unbedingt tun sollten, hören und sehen wir fast regelmäßig, wenn irgendwelche blauäugigen Leute gerade aus Deutschland, in Griechenland oder auch in der Türkei ein Grundstück gekauft haben. Und weil das alles so einfach ist, macht man ja einen kleinen zweiseitigen Vertrag, beschließt dann auch den Preis und den überweist man oder zahlt sogar einen Teil genau bar an. Und die Überraschung lässt nicht lange auf sich warten, meistens nur wenige Tage oder Wochen, um festzustellen, dass das Grundstück gar nicht dem gehörte, der es mir verkaufen wollte. Nur das Geld war weg. Und genau so einen Fall haben mein alter Freund Michael Drakomatoleikis und ich gemeinsam auf Kreta schon live erlebt. Wir haben zwei wunderschöne, interessante Grundstücke angeboten bekommen und es dauerte nur wenige Tage, bis sich ein weiterer Grieche meldete und sagt, übrigens, die könnt ihr nicht verkaufen, die gehören mir und nicht dem, der sie anbietet. Nur wie passiert denn so etwas da im Süden? In Deutschland wäre doch so etwas unmöglich. Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Und dazu müssen wir ein wenig in die Geschichte Griechenlands gehen. Als sich Griechenland 1832 vom Osmanischen Reich lossagte, hatten sie natürlich keine Verwaltung, keine Organisation, kein Geld, eigentlich gar nichts. So ein Staat entsteht ja nicht von heute auf morgen, da müssen ein paar Grundlagen geschaffen werden. Und die erste Maßnahme war, ein Staatsoberhaupt zu finden. Die seinerzeit vorherrschende Staatsform war die Monarchie, also suchte man einen König. Sinnvoll war natürlich jemanden zu finden, der schon Erfahrungswerte aus der Familie hatte und so ging man in ganz Europa auf die Suche. Und dabei kam man dann mit dem seinerzeitigen bayerischen König Ludwig I. zusammen. Der erteilte allerdings diesen Neustaatlern jetzt für sich persönlich erst einmal eine Abfuhr, aber er sagte, ich habe einen Sohn, den Otto, den könnt ihr haben. Der ist zwar mit seinen 17 Jahren noch minderjährig, aber dafür werde ich dann als Erziehungsberechtigter ihm zur Seite stehen. Gesagt, getan und die Griechen bekamen ihr erstes Staatsoberhaupt Otto, der erste König von Griechenland. Ganz nebenbei lautete sein Titel nur König von Griechenland, keineswegs König der Griechen. Das hatten die seinerzeitigen Warlords aus Athen und aus Sparta und so weiter abgelehnt. Für uns spricht er noch nicht. Und Otto machte sich frisch ans Werk und sah erstmal zu, dass er irgendwie Kohle besorgen konnte. Immerhin war Griechenland nach den Befreiungskriegen nicht nur stark entvölkert, sondern auch pleite. Und so legten die Garantiemächte Frankreich, Großbritannien und Russland eine Anleihe von 60 Millionen Gulden auf. Das entspricht nach heutiger Währung ungefähr 600 Millionen Euro. Und wie das so bei Krediten üblich ist, braucht man einen Bürgen, der im Zweifelsfalle die Kohle dann auch bezahlt, wenn ich selber nicht zahlen kann. Also ist Papa Ludwig gerade als Bürger eingetreten. Und wie heißt es so schön? Was schief gehen kann, geht schief. Otto konnte die Kohle an die Garantiemächte nicht zurückzahlen. Papa sprang mit einer Hilfskreditlösung ein. Er musste übrigens dafür noch den Bayerischen Landtag ganz geschickt umgehen, damit das nicht schief geht. Andernfalls hätte Otto Staatsbankrott anmelden müssen. Und wie es so häufig der Fall ist, kann Geld genau zum Streit führen. Ja, und so brach im Jahre 1862 ein großer Aufstand in Athen aus und es wurde der Otto der Erste aus dem Land gejagt. Doch wozu brauchte Otto eigentlich die ganze Kohle? Natürlich musste erst einmal eine Verwaltungsstruktur aufgebaut werden. Ja, und zur Verwaltungsstruktur gehört natürlich auch ein Kataster. Und wozu ist so ein Kataster gut? Damit werden alle Ländereien, alle Flächen einmal aufgenommen und festgestellt, wie groß sind sie, welche Maße und welche Form haben sie und wem sie gehören. Ja, und dann wird auch registriert, was man überhaupt daraus machen darf. Ist das ein Acker, ist das eine Wiese, ist das ein Wald oder ist es ein Baugrundstück? Was darf ich überhaupt auf diesem Grundstück machen? Das ist übrigens in Deutschland nicht viel anders geregelt. Und das Praktische an so einem Kataster ist eben, dass man es einsehen kann, nachprüfen kann, wem es gehört und ob es möglicherweise lastenfrei ist. Was heißt lastenfrei? Das bedeutet, dass keinerlei dritte Personen irgendwelche Forderungen gegenüber dem Eigentümer haben. Das kennt man ja so auch in Deutschland. Wenn man ein Haus bauen will, möchte man eine Baufinanzierung haben und die Bank sagt, ja, ich möchte aber Sicherheiten haben und dafür möchte ich eine Grundschuld ins Kataster eintragen. Und solange der Eigentümer diese Finanzierung nicht hundertprozentig zurückgezahlt hat, kann er nicht hundertprozentig über das Grundstück verfügen. Er muss immer die Bank fragen, was er damit machen darf. Und genau sowas wollte natürlich Otto I. auch in Griechenland einrichten. Dafür hat er sich dann locker 30 Jahre Zeit genommen und hat das Ganze versucht aufzubauen. Doch ganz so einfach kann es nicht gewesen sein. Denn so mancher Grundstücksbesitzer wird sich gesagt haben, wozu soll das gut sein? Ich verrate dir nichts über mein Grundstück, du kannst mich mal. Kurzum, diese Entwicklung des Katasters hat nicht richtig funktioniert. Und wo reichlich frustriert darüber, dass er in seiner Amtszeit nicht alles auf die Reihe gekriegt hat, starb er dann 1867 in Bamberg. Okay, ein Kataster gab es dann immer noch nicht, aber immerhin hat er ein bisschen seinen Fußabdruck hinterlassen, weil er nämlich die griechische Fahne in bayerisch-blau-weiß gestalten ließ. Doch zurück zum Kataster. Wie haben es die Griechen denn sonst gehandhabt und wie lange gab es denn kein Kataster? Naja, Aufbauversuche gab es natürlich öfters. Aber selbst bis ins 20. Jahrhundert hinein war es durchaus in gewissen Teilen Griechenlands möglich, dass man mit zwei Zeugen, die vielleicht rein zufällig einen Briefumschlag unter der Fußmatte gefunden haben, bezeugen konnte, dass ein Grundstück einem gehören würde. Und bis heute gibt es tatsächlich immer noch Grundstücke, die nicht eindeutig geklärt sind, wem sie denn nun wirklich gehören. Und machen wir uns nichts vor, Gelegenheit macht Diebe, also finden immer pfiffige Leute die Möglichkeit, jetzt ahnungslose Deutsche, die ein Grundstück kaufen wollen, vielleicht damit übers Ohr zu hauen. Und daher gilt es als eher eine Grundbedingung, erst einmal ins Kataster hineinzuschauen, nachzusehen, wem es gehört, ob es lastenfrei ist und ob ich da überhaupt ein Haus bauen darf. Und dort, wo es ordentlich funktioniert, gibt es hervorragende Informationen, die teilweise sogar schöner und interessanter sind, als es in Deutschland möglich ist. Und so gibt es in Griechenland natürlich genauso wie in Deutschland sogenannte Innenbereiche und Außenbereiche, die werden da ein bisschen anders bezeichnet, aber das heißt, in den Orten habe ich Baurecht, da darf ich was bauen und außerhalb der Orte eben nur in begrenzten Rahmen. Und diese Katasterauszüge in Griechenland sind sehr viel aussagekräftiger als die Flurkarten, die wir in Deutschland kennen. Das ist mehr so eine Kombination zwischen Flurkarte und Bebauungsplan. Und der enthält dann unter anderem natürlich die Maße und die Größe des Grundstücks, ob es eine Anbindung an eine Verkehrsstraße hat. Aber auch die Topografie wird dargestellt, das heißt die Höhenverhältnisse. Das macht natürlich insbesondere in hügeligen Bereichen Sinn, damit man sehen kann, dass man hier nicht nur eine gerade platte Fläche hat, sondern möglicherweise eine Hanglage. Ja, und dann erhält dieser Katasterauszug auch noch ein Satellitenbild, das klar darstellt, wo sich das Grundstück befindet. Das kriegt man aus einer deutschen Flurkarte niemals so einfach raus. Und man findet in diesem Katasterauszug noch eine viel, viel wichtigere Info. Sie zeigt auf, ob und wenn ja, wie viel ich denn auf diesem Grundstück bauen darf. Und da haben die Griechen eine wunderschön einfache Lösung gefunden. Auf einem Baugrundstück, das mindestens 700 Quadratmeter groß ist, habe ich als Eigentümer das Recht, eine Wohnfläche bis zu 400 Quadratmeter zu bauen. Das kann eingeschossig, zwei- oder dreigeschossig sein, aber 400 Quadratmeter sind dann die Grenze. Hat das Grundstück weniger als 700 Quadratmeter, also bis zu 699 Quadratmeter, dann habe ich ein Baurecht bis zu 240 Quadratmeter. Und dazu nehmen wir uns ein praktisches Beispiel, an dem wir das Ganze durchspielen wollen. Ich selbst habe mich nämlich gerade entschieden, ein kleines Grundstück auf Kreta zu kaufen, und zwar in der Nähe des kleinen Fischerdorfes Paleochora im Südwesten von Kreta. Das hat 346 Quadratmeter Grundfläche. Und damit darf ich 240 Quadratmeter Wohnraum schaffen. Nun habe ich ja nicht vor, da eine schöne Villa hinzustellen, sondern ich möchte ein Tiny House errichten. Nein, nicht nur eines, sondern sogar drei. Ein Rolling Tiny House hat eine Grundfläche von 20 Quadratmeter, also dürfte ich bei 240 Quadratmeter Baurecht theoretisch 12 Tiny Houses aufstellen. Das klappt natürlich nicht mal in der Theorie, aber ohnehin muss ich gewisse Abstandsregeln einhalten zu den Nachbarn und zwischen den Häusern. Aber drei kriege ich da ohne weiteres und problemlos aufgestellt. Und praktischerweise ist derjenige, der mir das Grundstück verkaufen möchte, auch wirklich der eingetragene Eigentümer. Okay, und wie wäre jetzt der nächste Schritt, der vollzogen werden müsste? Es wird ein Architekt, ein Bauvorlageberechtigter, wie wir in Deutschland sagen, eingeschaltet, der mir erstmal dann beschreibt, was ich da konkret machen darf. Also hat mir mein alter griechischer Freund Michael Drakomatoulakis einen Architekten aus Kania, das ist ja der Landkreis im Westen von Kreta, empfohlen und der ist dann speziell für mich dann nach Paleochora gekommen. Wir haben uns das Grundstück gemeinsam angesehen, haben die wichtigsten baurechtlichen Bedingungen besprochen und dann noch eine Kleinigkeit. Auf dem Grundstück stehen nämlich 8 uralte Olivenbäume. Und da war ich mir gar nicht so sicher, was ich denn mit denen machen darf. Und bitte, wenn ich über alte Olivenbäume spreche, dann meine ich über wirklich alte Olivenbäume. Die haben einen Stammdurchmesser zwischen einem Dreiviertelmeter und fast 2 Metern. Und man muss einfach wissen, dass Olivenbäume auf Ewigkeit weiter wachsen und größer werden. Und der Fachmann erklärt mir dann, ja, man rechnet ungefähr so per Meter Durchmesser 1000 Jahre an Alter. Also dürfte der größte Olivenbaum auf meinem Grundstück knapp 2000 Jahre alt sein. Und jetzt kommt natürlich das Problem. Ich möchte natürlich die Häuser dort aufstellen und ein wenig waren die Bäume im Weg. Aber da es sich bei meinem Grundstück um ein innerörtliches Grundstück handelt und nicht um irgendein geschütztes Areal, darf ich durchaus entscheiden, was ich mit diesen Bäumen machen möchte. Und so plante ich mit dem Architekten gemeinsam, dass 3 von diesen Olivenbäumen entfernt werden müssen. Was kann man damit machen? Fällen und verbrennen oder verkaufen. Und mein Freund Michael Drakomatoulakis konnte mir dann sagen, dass durchaus Interesse für solche Bäume besteht und es durchaus 500 bis 1000 Euro für so einen Baum bezahlt werden. Natürlich zuzüglich Ausbuddeln und Transport. Damit waren die Grundlagen geklärt. Ich habe sogar noch eine kleine Einnahmequelle und jetzt ging es natürlich in die preislichen Verhandlungen hinein. Die habe ich sicherheitshalber nicht selbst geführt, weil wenn ich als Deutscher dort ankomme, habe ich gleich verloren und habe natürlich gleich einen höheren Preis zu zahlen. Also hat mein Freund Michael als Urgrieche, übrigens in Delmenhorst bei Bremen geboren, aber für die Griechen natürlich ein echter Grieche, die Verhandlungen übernommen und hat für mich einen guten Preis rausgehandelt. Ja, damit dürfte doch eigentlich alles geklärt sein. Jetzt machen wir noch einen Notarvertrag und die Sache ist geritzt, oder? Nicht ganz. Als Ausländer kann ich nicht einfach nach Griechenland einfallen und sagen, ich hätte gern ein Grundstück gekauft. Der griechische Staat möchte ganz genau wissen, wer denn da genau ein Grundstück in Griechenland kaufen will. Und dafür müssen 2 ganz, ganz wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Erst einmal benötige ich eine griechische Steuernummer. Und damit ich das Grundstück überhaupt bezahlen kann, kann ich nicht irgendwie aus dem Ausland was überweisen, sondern ich benötige ein griechisches Girokonto. Und dafür werden einige Unterlagen erforderlich werden, angefangen bei einem großen Personalbogen, wo dann klar ist, wo du herkommst, wo du geboren bist, wann du geboren bist, wie die Eltern heißen und was du beruflich machst. Du benötigst einen Steuerbescheid aus Deutschland und ja, stimmt wirklich, eine Mobilfunkabrechnung und dann noch ein paar weitere Unterlagen und Akten. Und das mit der Mobilfunkabrechnung wird wahrscheinlich jeder kennen, der schon ein Grundstück in Italien gekauft hat. Da bekomme ich ohne italienische Sozialversicherungsnummer nicht einmal einen Handytarif. Ja, und diesen ganzen Aufwand kann ich natürlich höchstpersönlich machen. Ich kann ein paar Mal nach Griechenland fliegen und versuchen, das selber auf die Reihe zu bekommen. Es kann allerdings durchaus Sinn machen, jetzt eine Anwaltskanzlei damit zu beauftragen, die ganzen Voraussetzungen für mich zu übernehmen. Und was lacht dabei näher, als meinen alten Freund Michael Drakomatoulakis zu fragen, ob er mir eine deutsch sprechende Anwaltskanzlei empfehlen kann? Ganz nebenbei, den Michael, den ich jetzt dauernd empfehle, das ist ja derjenige, der auch für unsere gewerblichen Investoren die ganze Organisation übernimmt, wenn ein Tiny House von denen vermarktet werden soll. Und das passt ja nun ganz gut, weil ich ja gerade auf Kreta war. Also habe ich spontan einen Termin mit der Rechtsanwältin in Rhythmno, das ist etwas westlich von Heraklion, vereinbart und das Ganze mit ihr organisiert. Damit sie aber in meinem Namen agieren darf und auch entscheiden darf, benötigt sie einen notariell beglaubigten Vertrag. Also bin ich mit einer Rechtsanwaltgehilfin von ihr, übrigens auch perfekt Deutsch sprechend, zur Notarin nebenan gegangen. Die Notarin hat mir dann den Vertrag auf Griechisch vorgelesen und die Rechtsanwaltsgehilfin hat es mir auf Deutsch übersetzt. Ich habe meine Unterschriften geleistet, ich glaube, das waren 7 oder 8 und ich habe meine Notargebühr bezahlt. Mit diesem unterzeichneten Vertrag hat mich die Anwältin dann zum nächsten Kommunalbüro, so eine Art Rathaus, geschickt, wo ich dann die nächsten Unterschriften leisten durfte, nämlich in Anwesenheit der beamteten Mitarbeiterin. So, und damit war natürlich schon mal der halbe Nachmittag ins Land gegangen. Und ganz ehrlich, ich hätte auch gar nicht gewusst, wo das Kommunalbüro ist, geschweige denn, dass der überhaupt hin muss. Und danach folgte dann das nächste persönliche Gespräch mit der Anwältin, wie es denn nun weitergehen würde. Der Verkäufer muss erst einmal alle Unterlagen auch der Anwältin gegenüber bereitstellen. Die benötigen sie natürlich, damit beide Seiten beim Notar alle Unterlagen vorlegen können. Gleichzeitig richtet sie mein Girokonto ein. Und dann kommt es zum großen Finale, nämlich zum Kaufvertrag, der logischerweise wieder beim Notar stattfinden muss. Bis dann alles ordentlich vorbereitet ist, werden ungefähr so circa 2 Monate ins Land gehen. Und danach habe ich eine gewisse Frist, in der ich das Geld für den Kauf dieses Grundstückes an den Verkäufer überweisen muss. Der bestätigt den Zahlungseingang gegenüber meiner Anwältin und die bestätigt dem Kataster gegenüber, der Wechsel des Grundstückseigentümers kann vollzogen werden. Das kann dann nochmal so 2, 3, 4 Wochen dauern, aber dann ist der ganze Akt vollzogen. Ja, und dann wird mir in Kürze das Grundstück gehören. Nackt, unbearbeitet, roh. Da stehen noch zu viele Olivenbäume drauf, ich habe noch keinen Strom, Wasser und Abwasser auf dem Grundstück und ich habe noch keinen Bauantrag. Ich weiß zwar aus den Gesprächen mit dem Architekten, dass ich etwas bauen darf und wie ich es bauen darf, ist auch geklärt, aber jetzt kommen die nächsten Schritte. Also bekommt der Architekt den Auftrag, den Bauantrag einzureichen und Michael bekommt den Auftrag, Bauunternehmer zu besorgen, die das ganze Erschließungsverfahren vollziehen. Und bis es dann tatsächlich so weit ist, dass ich rein theoretisch die Tiny Houses aufs Grundstück stellen darf, wird es insgesamt ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, dieses Grundstück zu kaufen, circa 6 Monate ins Land gegangen sein. Das passt mir eigentlich ganz gut, weil mein eigenes Rolling Tiny House ungefähr ein halbes Jahr Lieferfrist hat, sodass es dann einigermaßen mit dem Kauf, mit dem Abschluss und mit dem Aufstellen hinhauen kann. Bevor wir das Thema jetzt abhaken, sollten wir einen Punkt unbedingt noch besprechen. Denn der Architekt wird von mir Unterlagen benötigen, damit er den Bauantrag überhaupt stellen kann. Und genauso wie in Deutschland wird er in erster Linie erstmal Bauzeichnungen benötigen. Grundrisse, Seitenansichten, alles was dazugehört. Dann kommt aber auch eine Baustatik, eine sogenannte Tragwerkplanung hinzu. Und da kann ich nicht einfach die deutsche Baustatik nehmen und Copy-Paste nach Griechenland schicken. Warum geht das nicht? Ganz einfach, weil der Tragwerkplaner, der das Ganze berechnet hat, in dem jeweiligen Land auch zugelassen sein muss, versichert sein muss und damit er eben für den Fall, dass er sich verrechnet hat oder schief geht, dafür haftet. So, und meine deutsche Statik ist eben in Deutschland für Deutschland berechnet worden. Okay, auch der griechische Statiker wird jetzt erstmal die deutsche Statik bekommen und danach natürlich rechnen, aber er muss dann in Griechenland dafür haften. Und da ich damit natürlich gerechnet habe, habe ich bereits schon vor 3 Jahren mit einer deutschen Architektin, die auf der Insel Euböa lebt und Mitglied in der griechischen Architektenkammer ist, besprochen, was da überhaupt zu tun zu lassen ist. Und die alles entscheidende Frage, die ich ihr gestellt habe, war, welche Risikozonen existieren auf der Insel Kreta? Wenn ihr meinen Tiny House Podcast schon regelmäßig gehört habt, dann wisst ihr, es gibt 3 wesentliche Risikozonen: Windlast, Schneelast und Erdbeben. Okay, Kreta verfügt über ein Hochgebirge mit bis zu 2600 Meter hohen Bergen. Und selbst zu Ostern kann man noch von der Küste die Berge sehen, wie sie oben komplett schneebedeckt sind. Für unser Thema Tiny Houses auf Kreta werden wir allerdings eher in die Küstenregionen gehen und nicht höher als 500 Höhenmeter gehen. Also können wir die Windlast einmal hier komplett vergessen. Und auch in Deutschland sind alle Risikozonen danach definiert und danach muss die Statik angepasst werden. Das ist ja der Grund, weshalb ich mich regelmäßig darüber aufrege, wenn irgendeine osteuropäische Bastelbude meint, ein osteuropäisches Tiny House für Deutschland bauen zu können. Ja, und für welche Risikozonen zu Windlast, Schneelast und Erdbeben ist es dann berechnet worden? Und wenn ich das ohne Einschränkung überall in Deutschland aufstellen will, dann muss ich die höchste Windlastzone, die höchste Schneelastzone und die höchste Erdbebenzone berücksichtigt haben. Seriöse Hersteller von mobilen Häusern weisen also grundsätzlich darauf hin, in welchen Risikozonen diese Häuser überhaupt stehen dürfen. Das heißt aber für straßenzugelassene Tiny Houses, die nicht über eine komplette Risikostruktur verfügen, dass hier in jedem Fall ein Warnhinweis erfolgen müsste, in welchen Regionen sie nicht aufgestellt werden dürfen. Und damit wird ein Tiny House zu einem hochstabilen System, das nicht einfach so nebenbei mit dem Akkuschrauber aus dem Baumarkt gebastelt werden kann. Und entsprechend habe ich natürlich die Architektin gefragt, wie sind die Risikoverhältnisse in Kreta im Vergleich zu den deutschen Risikozonen, die in meiner Baustatik für mein Rolling Tiny House ja schon eingerechnet sind. Und wenn wir uns jetzt das östliche Mittelmeer einmal vor Augen führen, dann kommen wir sofort auf den Trichter, dass hier regelmäßig Erdbeben stattfinden. Und so konnte mir die Architektin bestätigen, dass die kretische Region genau in die Erdbebenzone 3 der höchsten deutschen Erdbebenzone fallen kann. Die findet sich in Deutschland zum Beispiel in der Region Aachen oder in Tübingen. Doch damit nicht genug, die Insel Kreta liegt unmittelbar am Meer. Und das vergleichen wir einmal mit der deutschen Nordseeküste, die genauso sturmorientiert ist. Und auch auf Kreta kommt der Regen durchaus mal waagerecht. Also konnten wir feststellen, dass die Regenrisikozone auf Kreta genauso ist wie in Deutschland mit der höchsten Windlastzone 4. Und damit hätten wir Anforderungen an eine Baustatik, die schon hochkomplex ist und nichts mehr mit normalem Standard zu tun hat. Doch damit nicht genug. Wenn das Tiny House von Deutschland nach Kreta transportiert werden soll, und zwar über 3000 Kilometer, passiert noch etwas wesentlich Schlimmeres. Das Haus unterliegt mehrere Tage schwersten Erdbeben, die weit über die deutsche Erdbebenzone hinausgehen. Also, wovon rede ich? Vom Straßenbetrieb. Also sollte das Tiny House eine Karosseriestatik haben, die dann in jedem Falle so berechnet ist, dass auch 3000 Kilometer auf der Straße aushalten kann. Und so eine Karosseriestatik hat mein Rolling Tiny House und wir konnten auch in der Praxis schon feststellen, dass es tatsächlich heil ankommt. Wenn ich das allerdings mit einem Holzrahmenbau auf einem Trailer gemacht hätte, wie so mancher anusbefreiter Tischler oder Schreiner aus Deutschland es versucht, dann wäre wahrscheinlich dieses Tiny House niemals heil auf Kreta angekommen. Doch damit ist das Thema Statik noch lange nicht erledigt. Als wir die ersten Bauanträge in der Erdbebenregion Tübingen stellten, passierte Folgendes. Diese Regionen haben üblicherweise einen sogenannten Prüfstatiker eingesetzt, der obendrein den Statiker selbst noch einmal prüft. Das mag doppelt gemoppelt klingen, aber es ist eben deutsche Bürokratie. Der bestätigt nach intensivem Nachrechnen, dass unsere Tragwerkplanung für die Erdbebenzone 3 wirklich anerkannt wird. Aber dann kam's. Er stellte fest, dass diese Statik ja nur für die Hülle, fürs Haus selbst ist. In einer Erdbebenregion muss aber auch die Bodenplatte berechnet werden. Ein rollendes Tiny House hat keine Bodenplatte, sondern einen Trailer. Also musste ich eine Statik für den Trailer nachweisen. Gesagt, getan, also habe ich den Hersteller des Serientrailers, den Rick, angerufen. Du Rick, schick mir mal bitte deine Statik. Tja, ein bisschen Gestammel, ein bisschen Gestotter, hin und her. Es kam heraus, dass er gar keine Statik hat. Ich verfiel leicht bis mittelschwer in Panik, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Ingenieur so Pi mal Daumen mal was bastelt. Und tatsächlich war es so. Also das muss man sich in aller Ruhe mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sitzt ein Serienhersteller von Tausenden von Pkw-Anhängern als Pferdeanhänger, als Bootsanhänger, als Tiny-House-Anhänger und hat keine Statik, nichts berechnet. Und wer jetzt glauben sollte, dass es sich hier um ein schwarzes Schaf der Branche handelt, dem darf ich gleich sagen, ich habe zwei weitere deutsche Tiny-House-Trailer-Hersteller angefragt und die haben ebenfalls keine Statik. Und damit wir uns nicht missverstehen, eine solche Berechnung ist selbstverständlich möglich und zwar jederzeit, sie haben es nur nie getan. Nun musste ich aber dem Prüfstatiker in Tübingen etwas vorlegen und so musste ich meinen eigenen Statiker beauftragen, eine Statik für einen Anhänger zu erstellen, den ich nicht selbst gebaut habe. Ja, und er durfte dann ganz von vorne anfangen, sich den ganzen Stahlrahmen aussuchen und die Stahlart, die verwendet worden ist, um von vorne anfangen zu können, um eine neue Statik zu erstellen. Ja, und als er damit durch war, rief er mich an und sagte, Peter, kannst du dir mal bitte ganz kurz den Angstschweiß von der Stirn wischen? Ich habe eine Info für dich, die dich wahrscheinlich nicht sehr erfreuen wird. Es stellte sich nämlich heraus, dass dieser Pkw-Trailer mit Zwillingsachsen in der Mitte grundsätzlich eine Fehlkonstruktion ist. Warum ist das der Fall? So ein Pkw-Trailer hat ein maximales Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Der Trailer selbst wiegt knapp 600 Kilo, sodass ich 2,9 Tonnen noch oben drauf packen darf. Soweit, so gut. Aber diese 2,9 Tonnen als Laufladung sind darauf ausgelegt, dass sie sich gleichmäßig über den gesamten Trailer verteilen. Wenn ich jetzt einen Holzrahmen auf den Trailer setze, dann habe ich keine einheitliche, gleichmäßige Verteilung des Gewichts über die gesamte Fläche. Vielmehr habe ich an den äußersten Enden eine sogenannte Punktbelastung. Und dann stellt euch mal so einen Trailer bildlich vor, dass hinter den Achsen ein sogenannter Kragarm, das sagt der Zimmerer dazu, der überhängt von ca. so 3, 3,5, 4 Metern existiert. Und wenn da am äußersten Ende die Holzbohlen auf den Trailer drücken, dann habe ich eine Überlastung der Statik von bis zu 900%. So die Aussage und Berechnung meines Karosseriestatikers. Nur darauf weist kein einziger Hersteller von Tiny House PKW-Trailern hin, dass ich keine Punktbelastung produzieren darf. Und es wird sich sicherlich jeder ohne große Berechnung vorstellen können, dass bei 900% Überlastung irgendwas schiefgehen kann. Und warum wies mich mein Karosseriestatiker darauf hin, dass ich mir den Angstschweiß von der Stirn wischen kann? Ganz einfach, ich habe keinen Holzrahmen, ich habe einen Stahlrahmen. Dieser Stahlrahmen für das gesamte Tiny House, das auf dem Trailer aufgebaut wird, habe ich eine selbsttragende Konstruktion entwickelt. Das heißt, das Tiny House selbst hält, ohne dass man einen Trailer drunter packen muss. Ja, und das ist im Karosseriebau, im Fahrzeugbau eine nicht unübliche Geschichte. Schon vor vielen Jahrzehnten haben die ersten Bussehersteller selbsttragende Buskonstruktionen entwickelt und es gibt einen Hersteller, der heißt Setra. Und dieser Firmenname wurde tatsächlich von der selbsttragenden Rahmenkonstruktion abgeleitet. Und auf diesem Wege konnte ich tatsächlich als erster und ich behaupte auch bis heute als einziger es sicherstellen, dass ein straßenzugelassenes Tiny House auch wirklich statisch für Bau und für die Straße korrekt berechnet ist und funktioniert. Ohne Berechnung der Bodenplatte, also des Trailers als solchen, gibt es im Erdbebengebiet, Erdbebenzone 3, keine Baugenehmigung in Deutschland. Und ich würde schon gerne dazu eine Wette eingehen, dass ich der Einzige bin, der so eine Karosseriestatik für Erdbebenzone 3 hat. Und wenn wir jetzt wieder auf das Thema Grundstücke auf Kreta zurückkommen, dann heißt das also grundsätzlich, die bürokratischen Anforderungen des Landes vor Ort muss ich natürlich erfüllen.
Natürlich auf Griechisch. Es gibt keine deutschen Anträge in Griechenland.
Aber auch das Produkt, nämlich das Tiny House, das ich aufstellen will, muss diesen Anforderungen entsprechen und auch die Bedingungen erfüllen.
Warum kaufe ich ein Grundstück für 3 Tiny Houses? Ganz einfach deswegen, weil ich eines selbst aufstellen will und 2 verpachten will. Und zwar an deutsche Pächter, die auch ein Tiny House bei mir aufstellen wollen.
Und wenn ich euch mit dieser Podcast-Folge ein wenig in Richtung Kreta motiviert haben sollte, dann darf ich euch noch einen kleinen Hinweis geben. Ich organisiere ja regelmäßig Tiny House Kreta Meetings vor Ort auf Kreta und dazu möchte ich euch gerne einladen. Und dafür genügt es völlig, wenn ihr euch zum Beispiel 3 Nächte auf Kreta einplant. Wir verabreden uns vor Ort, wir gehen ein bisschen in die Ländereien hinein, wir schauen mal in die Dörfer, wir schauen uns Grundstücke an und dann können wir näher darüber sprechen, was da vor Ort alles machbar ist. Und um zu erfahren, wann ich das nächste Mal auf Kreta für euch zur Verfügung stehe, schaut einmal auf die Website tiny-house-kreta.de. Diesen Link habe ich logischerweise auch in den Shownotes verlinkt. Und natürlich werde ich hier im Podcast regelmäßig darüber berichten, was auf dieser wundervollen Mittelmeerinsel so alles passiert in Verbindung mit Tiny Houses. Und damit ihr da gar keine Folge verpassen könnt, bitte klickt in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wann ich die nächste Folge hochlade. Ja, und das findet ja mittlerweile seit 3 Jahren regelmäßig und pünktlich jeden zweiten Montag um 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Ja, und bis zur nächsten Folge verbleibe ich dann wie immer euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.